Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wir haben eben aufgehört mit dem letzten Lied. Mein Leben soll ein Lobpreis sein. Ein Lobpreis deiner Herrlichkeit. Und da wollen wir heute genauer hinschauen, wie das auch aussehen kann. Und ich bin froh, dass wir Texte in der Schrift haben, wo Gott uns mit hineinnimmt in seine Sicht der Dinge. Weil unsere Sicht der Dinge ist oft geprägt von unserem Vorverständnis, von unserer Prägung, von unserer Biografie. Aber hier können wir hineinschauen und sehen, was es auch bedeuten kann, Gott zu verherrlichen. Schaut, wer hätte nicht gern einen Jesus, der ihm Gesundheit schenkt? Ein Auto, eine schöne Ehe. Und Menschen sagen, ich nehme deinen Jesus, wenn dein Jesus für mich tolle Dinge tut. Das ist so eine aktuelle Botschaft heutzutage geworden, dass selbst in Gemeinden gesagt wird, Gott will nicht, dass du leidest. Gott will, dass es dir gut geht. Und er will dich mit allem Materiellen beschenken. Und er will dich heilen. Krankheit ist immer nur ein Problem, aber Gott will das wegnehmen. Darf ich uns heute Morgen die Frage stellen, ist das unsere gute Nachricht an die Welt? Dass wir wissen, wie wir an das schönste Aussehen kommen, wie wir an das schnellste Auto kommen, den besten Computer haben, wie wir für jede Krise gleich den Ausweg bekommen, wie wir für jede Krankheit gleich Heilung bekommen, ist das unsere Botschaft? Ich glaube, dass all das keine Anbetung für den leidenden Christus hervorbringen wird. Das ist nicht der Weg, auf dem wir Menschen für das Evangelium gewinnen. Wir müssen wachsam sein. Und ich sag's mal vorweg, Jesus ruft dich in diesem Gottesdienst, in dieser Versammlung, in diesem Leben, in dieser Welt auf einen anderen Weg zu gehen. Auch durch das, was Johannes uns hier weitergibt in seinem Evangelium. Da müssen wir genau hinschauen. Das wollen wir heute Morgen tun. Und uns nicht orientieren an dem, wie die Welt ihre Religiosität, ihre Anbetung definiert. Durch Erfolg und all das andere. Ich behaupte mal, dass selbst kleine Kinder verstehen können, wenn ihr ihnen diese Aussage vorlest, die Jesus gesagt hat, damals den Jüngern kurz bevor er ans Kreuz ging. Ich möchte sie noch mal in Erinnerung rufen. Er hat ihnen gesagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Um diese Aussage umzudeuten, muss man schon eine Theologie der vielen Quergedanken und Querwege kennen. Ich glaube, jedes Kind könnte euch das wiedergeben, was Jesus hier gemeint hat. Das ist nicht schwer zu verstehen. Paulus warnte die Ältesten der Apostelgeschichte 20 davor, dass in die Gemeinde Menschen reinkommen werden mit einem falschen Evangelium, mit einem falschen Schwerpunkt. Und wisst ihr, selbst ich habe mich entdeckt letzte Woche, als ich so mit dem Text für heute beschäftigt war, bei dem es wirklich um Leiden geht. Und ich habe so gedacht, boah, das passt so gar nicht in unsere Zeit. Leiden ist das, was wir vermeiden wollen. Das wollen wir ausblenden. Und ich habe mir so gesagt für diesen Gottesdienst, okay, lass es nicht so finster wirken. Es soll nicht so sehr aufs Gemüt schlagen. Das ist nicht gut. Das zieht so runter. Wir wollen doch Auferbauung. Aber bei dem, was wir heute lesen, wie Gott vollendete Tatsachen schafft, wird es tatsächlich finster. Hier ist Finsternis und ich kann das nicht kaschieren. Das sollten wir auch nicht. Wie sagt Johannes ganz am Anfang in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 11 schon, Christus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist Finsternis. Also Leiden ist nicht das, was wir gerne wollen oder uns aussuchen oder worüber wir gerne länger nachdenken, aber das müssen wir jetzt tun in den nächsten Wochen, weil wir sind in Kapitel 18 im Johannesevangelium. Johannes nimmt uns da jetzt mit hinein und will, dass wir genau das sehen, wie Christus jetzt uns etwas vorlebt, was wir so gerne vermeiden würden. Auf diesem Weg verherrlichte Christus Gott. Auf diesem Weg schuf er vollendete Tatsachen, die der Vater vor Grundlegung der Welt festgelegt hat. Und ich denke, also wenn ihr jetzt die letzten 3 Jahre hier dabei wart im Johannesevangelium, dass wir auch diesen Weg ruhig mitgehen können, weil wir haben im Evangelium viel mehr gesehen. Was haben wir alles gesehen? Viel Licht. Könnt ihr euch erinnern, Johannes 2, wo Jesus feiert, wo er Wasser in Wein verwandelt, da war es Licht. Wir haben gesehen, wie er einer Frau am Jakobsbrunnen begegnet, ein wertvolles Gespräch mit ihr führt. Licht war da, das war schön zu lesen. Wir waren dabei, wie er einen Blinden heilt, wie er einen Toten auferweckt. Viel Licht haben wir gesehen. All das lesen wir und staunen auch über den Messias. Und jetzt sollten wir aber auch diesen Weg an uns genauso ranlassen, wie alles andere auch. Nämlich von diesem Weg, der von Leiden redet. Wo wir sehen, wie geballt die Finsternis zuschlägt im Leben des Messias. Und ich denke, wir können auch hier eigentlich nur staunen. Jesus hinterlässt uns hier ein Vorbild, wie er mit Leiden umgegangen ist. Und obwohl wir unser Leiden mit seinem nicht vergleichen können, können wir sehen, wie er es getan hat, wie er diesen Weg gegangen ist und was ihm dabei wichtig ist. Darum wird es gehen in den nächsten Wochen. Ich denke, das ist für uns sehr wichtig, dass wir uns darauf einlassen, denn jeder von uns kennt zumindest auch schwierige Zeiten. Oder seid ihr in einer anderen Lebenssphäre als ich? Kennen wir alle. Und das kann von heute auf morgen kommen. Und du bist nicht vorbereitet. Von heute auf morgen können sich Dinge ändern. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Verzicht, Beziehungskrisen, Gemeindekrisen, Spannung. Vielleicht auch mal wieder Verfolgung aufgrund des Evangeliums. Und dann? Ist doch gut, wenn wir jetzt schauen, wie ist Christus damit umgegangen in seiner Zeit damals. Und bei Jesus können wir jetzt Sonntag für Sonntag lernen, wie wir im Leiden, unter Druck, in Verfolgung, Gott dennoch darin verherrlichen können. Du kannst Gott durch deine Krise, durch deinen Zustand verherrlichen. Heute. Das ist möglich und das sehen wir bei Christus. Erinnern wir uns nochmal kurz, was Jesus sagt in Johannes 17, in dem Gebet, kurz bevor er gefangen genommen worden ist. Da sagt Jesus, betet zum Vater und sagt, Vater, die Stunde ist gekommen. Und hier meint er seinen Leidensweg und Kreuz. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. In dieser Stunde. Ja, Jesus verherrlicht Gott durch sein Leiden. Und wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sie wirklich aufrichtig studieren, dann erkennen wir ganz unschwer, dass Gottes Zweck, das Universum zu erschaffen und seinen Umgang mit Menschen der ist, dass wir seine Herrlichkeit und seine Größe sehen und seine Gnade. Und wo sehen wir die Herrlichkeit Gottes sehr, sehr stark? Nicht nur in der Schöpfung, auch, sondern am allermeisten im Leben seines Sohnes. Wir haben das jetzt 3 Jahre miteinander verfolgt. Aber auch gerade da im Leiden und Sterben, da sehen wir es sehr, sehr deutlich. Und für Nachfolger bedeutet das Kreuz auf sich nehmen eine Berufung. Und verbunden mit der Frage, Achtung, wirst du dem Sohn folgen, indem du seine Herrlichkeit auch dadurch demonstrierst, dass du ihm auf dem Kreuzesweg des Leidens nachfolgst? Oder springst du dann ab? Das ist die Frage. Ich möchte euch zuerst mal ein bisschen mit hineinnehmen. Es kriegt heute alles ein bisschen anderer Rahmen. Ich war sehr hin und her gezerrt in der letzten Woche, wie ich das ansetzen soll. Wir haben einiges an Text, aber ich möchte euch nur durch diese Geschichte einmal führen heute. Ich will euch nochmal mitnehmen in die letzten Tage von Jesus und der seiner Jünger. Ich hatte mal so eine Karte mitgebracht, also es ist nicht alles maßstabsgetreu. Es geht mir hauptsächlich um den Weg, den Jesus gegangen ist. Wir haben festgehalten, dass Jesus von Bethanien nach Jerusalem gekommen ist. Bethanien da oben, da ist der Ölberg, kam er in die Stadt und hat sich mit seinen Jüngern in dem Obersaal getroffen. Das haben wir lang verfolgt, Kapitel 13 bis 16. Er hat ihnen viele, viele Informationen gegeben. Sie haben das Abendmahl gefeiert und er hat sie gelehrt. Dann sind sie aufgebrochen. Nochmal, der Weg ist nicht, es gibt Ausleger, die sagen dies und das, legt das jetzt nicht hundertprozentig fest, aber möglich, dass sie vom Obersaal aufgebrochen sind und dann wieder in den Garten Gethsemane gegangen sind. Entweder direkt durch die Stadt oder auf demselben Weg zurück. Sie waren sie in Gethsemane. Und da haben wir letzte Woche einen Blick hineingeworfen. Und dort wurde Jesus gefangen genommen. Von Gethsemane ging es dann mit dieser ganzen Truppe zurück. Und zwar, ich denke, zum Palast von Hannas und Kaiphas, wo die gewohnt haben. Und da sind wir heute in Kapitel 18. Da findet das heute statt. Heute sind wir im Haus oder im Palast von Hannas beim ersten inoffiziellen Verhör von Jesus und wir sehen, wie der Messias dort leiden wird. Wie er unter Druck kommt. Und was sehen wir parallel auch? Johannes macht das ganz raffiniert, wie er hier den Text aufbaut. Wir sehen einen Petrus, der Leiden gerne verhindern will. Das baut Johannes hier in die Geschichte ein, die wir jetzt betrachten werden. Das Predigtthema heute ist verherrlicht durch Leiden? Fragezeichen. Ich möchte mit euch diesen Text betrachten und euch da einfach mit hineinnehmen. Wir sehen in diesem Text zwei Bühnen. Da findet jeweils etwas anderes statt. Das eine ist Jesus im Haus des Hannas und auf der anderen Bühne Petrus. Johannes gibt einen Teil des ersten Ereignisses vom Verhör bei Hannas. Dann geht der Spot rüber auf Petrus mittendrin, guckt, was bei ihm passiert. Dann geht er wieder zurück auf Hannas, was da passiert, um dann am Ende wieder bei Petrus zu landen. Und die Geschichte möchte ich gerne mit euch einfach nacherzählen, mitgeben mit ein paar Gedanken dazu. Mehr mache ich heute nicht. Also, gehen wir weiter. Letzte Woche waren wir in Gethsemane dabei. Für Jesus geht der Weg jetzt so weiter. Ich lese ab Kapitel 18, wenn ihr die Bibel dabei habt, das wäre hilfreich, dann könnt ihr das aufschlagen, ein bisschen mitverfolgen. Aber ihr könnt es auch hier vorne an der Leinwand sehen. Lesen wir zuerst die Verse 12 bis 14 in Kapitel 18. Die Schar nun und der Oberste und die Diener der Juden nahmen Jesus fest und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war. Kaiphas war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Also nochmal, der private Dienst des Messias an seinen Jüngern ist beendet und jetzt beginnt die öffentliche Passion. Jetzt tritt er wieder mehr in den Vordergrund. Ein Ausleger hat geschrieben, der Mensch wird jetzt sein Schlimmstes tun und Gott wird mit seinem Besten antworten. Das werden wir sehen, die nächsten Wochen. Heute möchte ich mit euch diese zwei Bühnen betrachten. Zwei parallel laufende Szenen. Auf der einen Jesus, der gefangen genommen wird, und auf der anderen Seite Petrus, der diesem Leiden gern entgehen will. Seid ihr fit? Okay. Bühne 1. Jesus vor Hannas. Das berichtet jetzt Johannes als erstes. Aus dem Garten wurde Jesus weggeführt, abgeführt. Dass da ein Oberster dabei war, wie in diesem Text jetzt beschrieben, hat Johannes uns noch nicht gesagt. Jetzt ist ein Oberster dabei. Wir haben also drei Klassen von Männern da gewesen im Garten Gethsemane, die Jesus abgeführt haben. Ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen. Einmal diese Schar. Das war ein Verband bewaffneter Männer, die in den Garten gekommen sind, die Jesus dann abgeführt haben. Wie viele Leute? Was haben wir letztes Mal? 600. Das war nicht so eine kleine Gruppe. Die haben schon richtig aufgefahren. Dann ist da dieser Oberste, von dem jetzt Johannes berichtet. Er war Befehlshaber dieser römischen Kohorte. Es ist sehr interessant, dass die Juden hier den Beistand der römischen Militärmacht suchten und nutzten. Und dann waren noch die Diener des jüdischen Hohen Rats, sie waren auch dabei. Das war so die Gruppierung um Jesus, die Jesus dann gefangen genommen haben. All diese Männer nehmen Jesus gebunden fest. Sie gehen wieder zurück über den Bach Kidron nach Jerusalem. Und zu dieser Zeit war Jesus ganz allein. In Bezug auf seine Jünger kriegen wir von Markus eine wichtige Info. Er sagt, es verließen ihn alle und flohen. Alle sind weggelaufen. Alle. Und die Feinde führten Jesus dann zuerst zu Hannas. Nur das Johannesevangelium erwähnt das Erscheinen von Jesus vor Hannas. Wer war Hannas? Ich möchte das kurz skizzieren. Hannas war der hohe Priester im Jahr 6 bis 15 nach Christus. Aber im Jahr 15 wurde er von der römischen Besatzungsmacht abgesetzt, von Valerius Gratus. Das war der Vorgänger von Pilatus, der hat ihn abgesägt. Aber wahrscheinlich übte dieser Hannas trotzdem weiterhin Einfluss auf. Also war ein angesehener Mann. Viele hielten ihn wahrscheinlich immer noch für den eigentlichen hohen Priester. Und zu der Zeit, als Jesus gefangen genommen wurde, also da, wo wir gerade sind, da war sein Schwiegersohn Kaiphas der offizielle Hohepriester. Und in dem ganzen Verfahren, was wir jetzt betrachten werden in den nächsten Wochen, sind zwei Gerichtsverfahren am Laufen. Das eine, das jüdische Gericht und das römische. Und das jüdische Gericht, der jüdische Teil beginnt hier mit dieser inoffiziellen Untersuchung durch Hannas. Da waren die Mitglieder des Sanhedrins dabei und haben dann das erste Verhör geführt. Der römische Teil, da kommen wir nächste Woche drauf, findet dann vor Pilato statt. Das war wichtig, wenn es um Todesstrafe ging. Interessant ist, wenn ihr hier den letzten Vers seht, der hier vorne steht, an was Johannes uns bei dieser ersten Anhörung erinnert. An was? An Kaiphas, was er gesagt hat in Johannes 11. Da wurde Lazarus auferweckt und die Pharisäer kriegen Muffe, der wird zu mächtig. Und dann sagt Kaiphas, es ist nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Weg mit dem. Kaiphas, der Schwiegersohn von Hannas, der hatte zuvor diese bemerkenswerte Aussage gemacht. Und hier erwähnt es Johannes nochmal und sagt, es war eine Weissagung. Ich lese euch das nochmal vor, oder ihr könnt es auch mitlesen hier vorne, Johannes 11. Also Lazarus auferweckt, die Pharisäer kriegen Muffe und Kaiphas meldet sich zu Wort. Ein gewisser aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Und jetzt kommt diese Erklärung von Johannes. Dies aber sagt er nicht von sich selbst aus, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, also redete prophetisch, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Johannes klärt hier auf, das war ein prophetisches Wort. Unfassbar, was hat Gott gemacht? Gott hatte Kaiphas, einen der Feinde Jesu, etwas Wahres sagen lassen, mit dem Kaiphas etwas Böses beabsichtigt hatte. Und Gott ließ eine zweite Aussage, die man daraus auch lesen kann, Wirklichkeit werden. Es sind zwei völlig entgegengesetzte Bedeutungen. Ich möchte euch in Erinnerung rufen. Den bösen Sinn, den Kaiphas meinte, musste Jesus getötet werden. Warum? Damit die Römer die jüdische Nation nicht zerstören. So meinte es Kaiphas. Weg mit dem, sonst kriegen wir Druck von den Römern. Im geistlichen Sinne sollte Jesus, und hier redet Gott, als Opfer für sein Volk sterben. So meinte es der souveräne Gott. Jesus sollte sterben, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Wisst ihr, wen er damit auch meinte? Uns. Das war der Plan. Und jetzt der Spot auf die andere Bühne. Eine völlig andere Szene. Parallel zu der, die wir gerade gesehen haben, sehen wir Petrus. Und Petrus, der versucht so mittelmäßig, so irgendwie zwischen allen Stühlen Nachfolge hinzubekommen, ohne leiden zu müssen. Verse 15 bis 16. Simon Petrus aber folgte Jesus und der andere Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen, also der musste warten. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Eine zweite Szene. Auf einmal blendet Johannes Petrus ein auf der anderen Bühne. Und Petrus gerät hier zwischen die Fronten. Kann uns ja nie passieren, oder? Damals, heute, oder? Auf einmal steht er da, wo er gar nicht sein wollte, mitten zwischen den Fronten. Irgendwie will er nah dran sein. Ja, ich habe ja Jesus kennengelernt. Irgendwie will er dabei sein. Und als die Soldaten Jesus im Olivengarten gefangen genommen hatten, sind alle Jünger weggelaufen. Wir haben das vorhin gelesen. Aber zwei von ihnen kehrten zurück und folgten Jesus und seinen Feinden über den Kidron mit in die Stadt rein, in diesem Palast. Petrus und ein sogenannter anderer Jünger. Wer könnte das sein? Ich denke Johannes, der das schreibt. Er nennt sich nie mit eigenem Namen. Er sagt auch, wenn er sich selbst bezeichnet, wie sagt er an anderer Stelle, der Jünger, den Jesus liebte. Wahrscheinlich hat er sich so beschrieben, weil das für ihn so wichtig war, der Jünger, den Jesus liebte. Hier sagt er ein anderer Jünger. Er nennt sich nicht mit Namen. Ich gehe davon aus, es war Johannes. Und auch hier erwähnt er, wie gesagt, nicht nur seinen Namen, sondern auch nur der andere Jünger. Also muss Johannes auch zunächst mal weggerannt sein, oder? Alle haben ihn verlassen. Aber dann kam er wieder und verfolgte diese ganze Gruppe. Erst im Hintergrund, so von Ferne, berichtet Matthäus. Sie verfolgen die Gruppe von Ferne. Und Johannes kannte diesen hohen Priester und er hatte dadurch Zugang auch zu diesem Hof, zu diesem Palast. Und es sieht so aus, als ob diese Bekanntschaft des Johannes erlaubte, dieser Szene näher zu kommen, die sich jetzt auch abspielt da in diesem Hof, beziehungsweise dann in dem Raum, wo Jesus war. Und dadurch konnte er Petrus mit reinnehmen. Jetzt kommt Petrus im Geschehen auch näher. Und jetzt wird er konfrontiert. Jetzt wird's riskanter. Petrus gerät zwischen die Fronten, zwischen die Meinungen, zwischen die Sichten, zwischen alle Meinungen, die da waren. Und Petrus entscheidet sich, diesem Druck auszuweichen. Dieses Kreuz nicht zu tragen. Nah sein, okay, aber Entschuldigung, nicht zu nah. Nicht zu nah, ich hab hier, danke. Das war so ein bisschen seine Situation in dem Moment. Dabei sein, aber gucken. Verse 17 bis 18. Da spricht die Magd, diese Türhüterin, an der muss er jetzt vorbei, zu Petrus. Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte, ich bin es nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Auf einmal stand Petrus mittendrin mit den anderen, die auf der anderen Seite standen. Jesus hat Petrus vorausgesagt, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Ist ja eigentlich weltweit schon bekannt, die dreimalige Verleugnung. Und hier lesen wir jetzt die erste der drei von Jesus vorausgesagten Verleugnungen des Petrus. Und alle vier Evangelien stimmen darüber ein, dass die erste Verleugnung bei der Erwiderung auf die Frage einer Magd geschah, eine Türhüterin, eine harmlose Person. Die hat keinen großen Einfluss gehabt. Sie war Türhüterin und sie war eine Frau. Leute, was ist mit Petrus los? Seine Leugnung vor dieser Frau steht im Gegensatz zu seinen früheren Behauptungen, oder? Ich will mein Leben für dich lassen. Er steht auch im Widerspruch zu dem, was er im Garten Gethsemane noch gemacht hat, als er Malchus da sein Ohr abgehauen hat. Auf einmal so klein mit Hut von einer Frau, die Türsteherin ist. Und indem Petrus hier sagt, ich bin's nicht, distanzierte er sich von Jesus. Ich will sicher sein, ich will keinen Druck. Nee. Kann das eine Situation für uns auch irgendwann mal sein? Oder ist vielleicht schon? Schaut, all das, was Jesus vorbereitend auch auf diese Situation ihnen sagte, wenn sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen, das passt nach wie vor nicht in unsere Lebensplanung, oder? Wir wollen das nicht. Ich bin's nicht. Das bildet den krassen Gegensatz zu diesem erhabenen, ewigen Namen, wo Jesus im Garten noch gesagt hat, ich bin's. Ich bin's. Und Petrus sagt, ja, und ich bin nicht einer von ihm. Ich gehöre nicht dazu. Seid euch sicher, dass uns das nie passieren wird? Legt ihr die Hand für euch ins Feuer, so wie Petrus, hey, ich will für dich sterben. Dann die konkrete Situation und alles sieht anders aus. Petrus stand beim Kohlefeuer und wärmte sich in der Frühlingsnacht. Und das war eine sehr kalte Nacht. Jerusalem liegt 760 Meter über dem Meeresspiegel, da war es kalt. Und das Detail über diese kalte Nacht ist wieder ein Hinweis, dass Johannes Augenzeuge war und hat es aufgeschrieben. Und das Zeitwort, in dem hier wärmte sich steht, macht deutlich, dass Petrus lange Zeit sich wärmte. War nicht mal eben kurz da und ging dann weiter. Lange Zeit stand er mitten unter den Feinden. Petrus also, der zunächst von Ferne gefolgt war, stand jetzt allen dort sehr, sehr nahe. Den Gegnern von Jesus. Szene 2 war das. Und nun schwenkt Johannes zurück, während Petrus sich wärmt, sich von Jesus distanziert und lenkt seinen Spot wieder auf Jesus und Hannas. Es gibt Ausleger, wenn er es nachverfolgt, wird er sehen, es gibt Leute, die meinen, jetzt steht er vor Kaiphas. Ich glaube, er steht immer noch vor Hannas. Dritte Szene. Und wir sehen, wie Jesus eindeutig bleibt. Er verändert sich nicht. Er verändert nicht seine Position. In dieser Verleugnungsszene blendet Johannes wieder den Bericht über das Verhör. Und Jesus steht hier vor Hannas als Hohepriester AD, als er noch diesen Titel führte. Und er sagt Folgendes. Der Hohepriester, Verse 19 bis 24. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Warum fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies gesagt hatte, schlug einer der Diener, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm: Habe ich übel geredet, so gib Zeugnis von dem Übel. Wenn aber recht, warum schlägst du mich? Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem Hohenpriester. Anscheinend bezeichneten diese zwei Fragen des Hannas, was für ihn einen Leiter ausmacht, einer, der gefährlich werden könnte. Was waren das für Leute, die ihm nachgefolgt sind? Was sind das für Leute, die dir nachfolgen, Jesus? Und was sind deine Lehren, mit denen du die Anhänger gewonnen hast? Das waren seine zwei Fragen. Was sind deine Leute? Was ist deine Lehre? Und Jesus geht auf die erste Frage gar nicht ein. Er spricht nicht über seine Jünger. Vielleicht wollte er sie schützen, keine Ahnung, das war nicht das Thema. Aber er sprach sehr offen von seiner öffentlichen Lehrtätigkeit. Was er gelehrt hatte. Lehre ist wichtig. Jesus hatte in der Synagoge gelehrt, wenn er dazu aufgefordert wurde. In Jerusalem hat er im Vorhof des Tempels gelehrt. Wir waren ja dabei in Kapitel 7. Öffentlich. Es war von Jesus keine Sondergruppe in der Synagoge gebildet worden oder im Tempel. Er hat niemanden im Geheimen gelehrt. Und darauf beruft er sich. Es war öffentlich. Mit anderen Worten, die Fragen sind noch überflüssig. Ihr wisst doch. Und sie wussten. Sie waren nicht interessiert an Wahrheit. Ich habe so gedacht beim Lesen, boah, manchmal müssten wir uns fragen, ob unser Dienst heute so klar ist nach außen. Ob Menschen wissen, wie wir das Evangelium sehen. Oder ob wir zu sehr über Trendiges und Nebensächliches reden. Wir sollen länger drüber nachdenken als Gemeinde. Was wollen wir vermitteln? Kinosessel? Trendige Musik? Nachdenken. Die Tatsache hier ist, Jesus hatte nie versucht, etwas zu verdecken vom Inhalt. Seine Lehre war offen und daher lud er den Hohen Rat ein, andere Zeugen zu dieser Sache zu hören. Es war so, in einer offiziellen jüdischen Anhörung war es gegen das Gesetz, den Angeklagten zu befragen, ohne dass es Zeugen gibt. Durften sie nicht. Aber das war hier mehr so ein inoffizielles Verhör vor diesem im Ruhestand befindlichen Hohepriester Hannas. Und vielleicht meinte Hannas deswegen, oh, an diese Regeln ist er gar nicht so gebunden. Ist er so, erstmal so ein Smalltalk, inoffizielles Gespräch. Jesus sagt, warum fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Und das war jetzt eine Antwort, die einem Diener des Hohenpriesters nicht gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt das sehr mitgelesen, was da gerade passiert ist. Er gab Jesus einen Schlag ins Gesicht. Könnt ihr diese Szene mal kurz einfrieren in euren Gedanken? Im Palast vor Hannas. Hannas fragt ihn, Jesus antwortet und ein Diener schlägt ihm ins Gesicht. Was hier mit einem Satz beschrieben wird, ist eigentlich unvorstellbar. Der Sohn Gottes, der Schöpfer, geschlagen von seiner Schöpfung. Das ist das Bild hier. Das Leiden des Messias. Er kam in eine feindliche Welt und ich dachte oft, ja, die böse Welt da draußen. Aber ich möchte uns in Erinnerung rufen, dass wir mit auf der anderen Seite standen. Paulus sagt, wir waren alle da. Also Schlagen war rechtlich nicht egal. Sie durften keinen, der nicht verurteilt war, schlagen. Aber sie haben es getan, weil sie sich für Wahrheit nicht interessiert haben. Ein Rechtsanwalt sagte mal, wenn das Gesetz auf meiner Seite steht, dann gebrauche ich das Gesetz. Stehen die Beweise auf meiner Seite, dann gebrauche ich die Beweise. Ist keins von beiden auf meiner Seite, dann greife ich den Rechtsanwalt an. Das haben sie mit Jesus gemacht. Ihn angegriffen. Diese geistlichen Leiter sahen das Licht, aber sie liebten die Finsternis. Und am Ende dieser Szene sehen wir, wie Hannas Jesus daraufhin jetzt zu Kaiphas schickt. Vers 24. Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem Hohenpriester. Hannas erkannte, dass er mit Jesus nicht weiterkommt und schickt ihn zu Kaiphas. Wenn sie Jesus töten wollten, braucht es ein offizielles Gericht, eine offizielle Verhandlung. Und diese Untersuchung durch Kaiphas erwähnt Johannes überhaupt nicht. Die findet ihr nicht im Johannesevangelium. Matthäus berichtet davon sehr detailliert. Also, erst am frühen Freitagmorgen wird es dann offiziell. Freitagsmorgen, so gegen 5, 6 Uhr, wird Jesus dann vor den Hohen Rat geführt. Jesus wird vor die anderen führenden Leiter in Israel geführt, dem sogenannten Sanhedrin. Das ist der Hohe Rat. Ich lese euch das kurz aus Matthäus 27. Da heißt es, als es aber Morgen geworden war, hielten alle Hohenpriester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Also zu diesem Verhör vor Kaiphas und dem Hohen Rat möchte ich mit euch einen kleinen Exkurs machen. Ihr habt ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Einfach, dass wir wissen, wo befinden wir uns. Wo fand dieses abschließende Treffen, von dem Johannes ja nicht berichtet, wo findet dieses Gespräch statt? Nochmal. Von Hannas geht es vor den Sanhedrin. Und der Sanhedrin ist im Tempelbereich. In der Südostecke Tempel. Zuerst befand sich, ich möchte das kurz sagen, der Sanhedrin bis zum Jahr 30 nach Christus dort, in der sogenannten Quaderhalle innerhalb des Herodianischen Tempels. Und der jüdische Hohe Rat bestand aus 71 Männern und der wurde vom Hohenpriester geleitet. Und dieses Gremium konnte Gerichtsurteile fällen, was die jüdische Bevölkerung betrifft. Nur eins nicht, Todesstrafe. Also hier tagte, was ich euch hier an die Wand geworfen habe, bis ins Jahr 30 der Hohe Rat der Sanhedrin. Und dann zog der Sanhedrin um, und zwar in die sogenannte königliche Säulenhalle. Die sieht so aus und da hinten in der Ecke war der Sanhedrin. Da wurde Jesus vor den Juden dann verurteilt und zu Pilatus geschickt. Also wenn ihr hier das kleine Bild seht, da stehen wir dann in der Mittelhalle sozusagen, schauen da vorne hin. Was ist da vorne? Matthäus 27. Das, was ich euch eben zitiert habe. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle Hohenpriester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Das war dort. Also wir sind jetzt im Frühjahr des Jahres 32, an einem Freitagmorgen ganz früh. Hier ist die Verhandlung. Hier fand das alles statt. Das sind Dinge für uns, die können wir so konkret fassen. Wir haben eine Örtlichkeit. Wir wissen genau, wo der Sanhedrin war, da im Bereich der Südostecke im Tempel. Da haben sie dann hingebracht, das berichtet dann Matthäus. Der römische Teil begann dann mit der ersten Untersuchung durch Pilatus. Das geschieht danach und Johannes berichtet davon. Gehen wir zurück zu dem Palast des Hohen Priesters. Da sind wir immer noch in diesem Moment. Exkurs Ende. Schauen wir nochmal abschließend auf die letzte Szene, die letzten Verse. Verse 25 bis 27. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin es nicht. Einer von den Knechten des Hohenpriesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, spricht, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wiederum und sogleich krähte der Hahn. Das ist die Erfüllung der Prophezeiung von Jesus, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Und dann sind wir auch bei der letzten Szene für heute. Petrus' Mittelweg, wo er versucht hat auszuweichen, dem Leiden auszuweichen, endet in bitteren Tränen. Johannes berichtet nichts von den bitteren Tränen, aber Matthäus und Lukas tun das. Ich möchte das lesen aus Lukas 22, Vers 61 bis 62. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Also es scheint drei Situationen gegeben zu haben, in denen Petrus Jesus verleugnet. Und nicht einfach nur drei einzelne aneinanderreihende Aussagen. Es waren Situationen, die sich über einen längeren Zeitraum hingezogen haben. Zwischen der ersten und der zweiten Verleugnung lag eine kurze Zeit. Zur dritten kam es nach einem Verlauf einer Stunde. Also er war länger da. Und auf die Frage, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern, antwortet Petrus auch hier. Wie vorher? Was? Ich bin nichts. Bin ich nicht. Hab damit nichts zu tun. Und der Druck wurde hier noch größer. Da waren Augenzeuge dabei. Der hat Petrus im Garten gesehen. Warst du nicht auf der Seite von Jesus? Und dann die Situation mit dem Schwert, wo Petrus im Garten versuchte, die Kontrolle wieder zu erhalten. Die lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf ihn. Ein Verwandter von dem Malchus macht diese Aussage. Der hat bestimmt mitgekriegt, was da los war. Und Matthäus berichtet, dass Petrus bei der letzten Frage, was sogar getan hat, geflucht. Geflucht hat er. Da fing er an zu fluchen. Ich kenne den Menschen nicht. Wie sicher bist du denn in deinem Glauben? Wir können uns in diese Situation nicht hineinversetzen. Ich möchte euch am Ende gleich eine Antwort geben, was Jesus gesagt hat, was die Jünger tun sollen. Ich kenne den Menschen nicht, in den Fingern zu fluchen. Er hatte dreimal die Möglichkeit, sich zu Jesus zu bekennen, und er hat dreimal die Möglichkeit benutzt, um zu leugnen, um den Leiden aus dem Weg zu gehen. Völlig menschlich. Und dann für Petrus ein ganz schrecklicher Sound am frühen Morgen an dem Ort, wo er war. Der Hahn krähte. Und dieser Hahn rief Petrus plötzlich die Worte in Erinnerung. Johannes berichtete die gerade. Hannas nun sandte Jesus gebunden zu Kaiphas, dem Hohenpriester. Das ist die Situation in diesem Hof bei Hannas. Und es sieht so aus, als wenn Jesus hier gerade durch den Hof abgeführt wird. Der Hahn krähte, und von Lukas, dem Evangelisten, wissen wir dann auch noch etwas, dass der Herr ihn in dem Moment anblickte, als er abgeführt wurde. Blickkontakt. Ich gehe davon aus, dass Petrus danach zurück in diesen Obersaal ging, wo sie zusammen mit Jesus zuletzt waren, wo sie mit Jesus intern getroffen hatten, um dort dann bitterlich zu weinen. Ich möchte mit euch abschließend ein paar Gedanken sammeln. Was heißt das für uns? Mal auf unsere Bühne den Spot legen. Was können wir denn von Petrus lernen? Über seinen Verrat wird in allen vier Evangelien berichtet. Das zeigt, welche Bedeutung die Evangelisten diese Schwäche des Leiters Petrus hatten. Sie haben es alle erwähnt. Alle. Alle Menschen versagen, auch Christen, auch Leiter. Irgendwann straucheln wir. Ich bin froh, dass diese Geschichte hier mit drin ist. Für uns alle ist der Bericht über die Verleugnung des Petrus und seine Folgen, aber auch die Wiederherstellung, die wir in einigen Wochen sehen, ein ganz, ganz großer Trost. Wirklich. Also wir sollten das wirklich an uns ranlassen. Was können wir lernen? Das Erste, sei nicht zu überzeugt von dir selbst. Willst du den Kampf alleine beenden? Hey, Jesus, wir beide zusammen. Hey, ich will mein Leben für dich lassen. Ach, was für Wort. Alle Evangelien stimmen überein, dass die ersten beiden Fragen von jungen Frauen kamen. Die Verleugnung des Petrus war zunächst vor zwei Frauen. Das steht im krassen Gegensatz zu seiner früher gemachten Aussage. Was hat er behauptet? Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Könnt ihr euch erinnern? Er meinte das auch so. Er hatte nicht gelogen. Aber was hat er gemacht? Er hat sich überschätzt. Er hat sich überschätzt. Vor beiden Frauen sagt er, ich bin es nicht, ich gehöre nicht zu dem. Jemand hat gesagt, Petrus erklärte sich bereit, für den Herrn zu sterben, aber ein Dienstmädchen lächelte und er hat seine Meinung geändert. So war es. Johannes hat uns gezeigt, dass die dritte Frage von dem Verwandten von Malchus gestellt wurde. Und er war sicher, dass er Petrus im Garten gesehen hat. Und dieser Mann identifiziert Petrus als einen der Galiläer. Und zum dritten Mal leugnet Petrus. Und der Text sagt, und gleich darauf krähte der Hahn. Schaut, Petrus war ein Mann mit viel Energie. Das ist positiv. Er war sehr lebendig. Er war fröhlich dabei und freudig dabei. Und auch mutig an vielen Stellen. Und er hat immer was zu sagen gehabt. Zu allem hat er was zu sagen gehabt. Aber was hatte er nicht? Er kannte sich selbst noch nicht gut genug, um sich selbst richtig einzuschätzen. Aber ist das nicht wertvoll für uns, dass die Bibel diese Geschichte von Petrus uns nicht verheimlicht, von diesem großen Leiter der ersten Kirche? Sie zeigt uns, wie Menschen sind, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen. Und diese Negativerfahrung, die hat Petrus beeinflusst. Wisst ihr, was der Name Simon bedeutet? Schwach, wässrig. Und Jesus hat seinen Namen verwandelt in Kephas. Was bedeutet Kephas? Fels, Stein. Also wenn wir das Leben des Petrus betrachten, können wir konkrete Schritte auch sehen, die zu seinem Sturz führten. Petrus hat die Warnung von Jesus nicht ernst genommen. Im Garten sollte er beten. Was hat er gemacht? Er ist eingeschlafen. Er hat eine zweite Warnung von Jesus nicht ernst genommen. Dann ist er geflohen wie alle anderen. Er saß mit den Feinden Jesu zusammen, hat sich gewärmt. Am Ende hat er Jesus verleugnet. Zweiter Impuls. Nimm Jesus ernst. Auch in seinen Warnungen. Nimm ihn ernst, nicht nur in seinen Verheißungen. Da sind wir, oh, Jesus verheißt dir dies. Er hat uns auch gewarnt. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Nehmen wir Jesus ernst in seinen Warnungen oder zitieren wir nur Verheißung? Auf Postkarten findet ihr nur Verheißung. Auf Postern findet ihr nur Verheißung. Keine Warnungen. Und der Hahn krähte tatsächlich. Wie mag es Petrus in dieser Stunde ergangen sein? Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr das Bild habt? Das Krähen des Hahnes hat ihn an diese Worte erinnert. Und dazu kam ein Blick von Jesus über den Hof des Palastes, der gerade da weggeführt wurde. Lukas 22, ich möchte es nochmal lesen. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Blickkontakt mit Jesus in der Situation. Das ist zum Schämen, das ist peinlich. Große Töne, nichts dahinter. Was für ein schlimmer Moment für Petrus. Verstehen wir, warum er bitterlich weinte? Da kam alles hoch. Jesus wird gefangen, weggeführt und er wollte das Ganze umgehen. Ich möchte dich da erinnern, vielleicht an der Stelle. Denk an den Tag, an dem wir den Messias sehen werden. Er wird uns ansehen. Wir werden ihn sehen. Der Tag, an dem Petrus dem Leiden ausweichen wollte, endete in Tränen, weil er den Messias sah und wusste, dass er versagt hat. Und er hat sich geschämt. Ich finde es so eindrücklich, dieser Johannes, der uns das Evangelium schreibt, der schreibt später einen Brief, einen ersten Johannesbrief und er sagt, es ist möglich, Gemeinde, hört mir zu, es ist möglich, vor Jesus zu stehen, ohne dass du dich schämen musst. Wisst ihr, wo er das sagt? 1. Johannes 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Damit, wenn er offenbart werden wird, wenn er wiederkommt, wir Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Wiederkunft. Es ist möglich, Jesus zu sehen, ohne sich zu schämen. Was müssen wir tun? Das ist die Antwort. In ihm bleiben. Was hat er gelehrt in Kapitel 15? Bleibt in mir. In ihm bleiben, das hat er uns gelehrt, um Frucht zu bringen, ob in Höhen oder in Tiefen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, das hat er uns gelehrt. Petrus hatte genau das erlebt. Das war eine harte, aber wichtige Lektion für ihn. Und diese Lektion ist wichtig für uns bis heute, auch für uns als Gemeinde. Unter diesem Aspekt müssen wir unser Leben sehen. Und so möchte ich schließen mit einer Aussage, mit der haben wir angefangen. Was ist unsere Message an die Welt? Ich glaube, die Welt wird die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, es sei denn, wir brechen aus unserem persönlichen Disneyland aus und fangen an, ein aufopferndes Leben zu führen, das für die Welt sich anschaut, als sei unser Schatz im Himmel und nicht auf der Erde. Es gibt einen glaubwürdigen Weg. Das Wohlstandsevangelium wird niemanden dazu bringen, Jesus zu preisen. Es wird die Leute dazu bringen, Wohlstand anzubeten. Das Heilungsevangelium wird nicht dazu dienen, dass Menschen Jesus suchen, sondern was? Gesundheit. Wenn wir mit irgendwelchen inneren Erfahrungen locken, die man mit Jesus machen kann, dann werden Menschen Spiritualität anbeten. Das, womit du Menschen gewinnst, dafür gewinnst du sie. Und wir wollen Menschen für Christus gewinnen. Für Christus. Deswegen beschäftigen wir uns mit seinem Leben, mit seinen Lehren, mit seinem Weg und mit seinem Leiden. Wir predigen Christus. Paulus sagt das, 1. Korinther 1. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Anstoß, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wenn du durch Spaß, Musik, Location Menschen gewinnen willst, dann gewinnst du sie dafür. Paulus wollte etwas anderes. Wir aber predigen was? Christus. Eine Person. Und wenn wir diesen Leidenweg jetzt weiter mitverfolgen, dann kann nur Christus der Grund sein, warum wir hier sind und wozu wir andere einladen. Wir laden andere zu ihm ein, nicht zu einem Happening. Wir werden also diesen Leidensweg weiter mitverfolgen, damit auch wir nicht aufgeben, wenn es auch für uns eng werden sollte. Das schreibt der Hebräerbrief. Das möchte ich euch noch lesen aus Hebräer 12, Vers 3. Betrachtet den, das tun wir jetzt, das haben wir heute getan, das werden wir in den nächsten Wochen tun, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Warum? Warum sollen wir das betrachten? Damit ihr nicht ermüdet. Damit ihr nicht ermüdet. Leute, was ist, wenn es auch äußerlich schwerer wird auf der Erde? Wie bei Jesus, den Aposteln. Sind wir vorbereitet? Bleiben wir in ihm? Das üben wir doch jetzt ein, indem wir ihn kennenlernen. Das, was wir hier lesen, soll uns auch vorbereiten. Uns vorbereiten, für das Evangelium zu leiden. Damit wir nicht überrumpelt werden. Und dann haben wir gesagt, oh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Easy peasy vorbei und jetzt stehen wir da. Apostelgeschichte 14, und sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und Petrus schrieb später in seinem ersten Brief Folgendes, wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, damit möchte ich schließen. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern in der Welt vollziehen. Auch das gemeinsame Leiden verbindet uns weltweit mit allen anderen. Nehmen wir diese Warnung, die der Heilige Geist uns hier schriftlich im Auftrag von Jesus gegeben hat, ernst und gehen auch den schweren Weg, so wie Jesus hingegangen ist. Amen.